Guten Morgen alle, die ich noch nicht gesehen habe, alle, die uns zuhören, die live dabei sind, herzlich willkommen. Ich habe vor ein paar Wochen eine Geschichte gelesen, die mich echt nicht loslässt. Es war der 26. April 1986, als in Tschernobyl Reaktor 4 explodierte. Und in dieser Nacht änderte sich für unzählige Menschen das ganze Leben. Alles hat sich geändert und für einen Mann auch namens Wassili Ignatjenko. Er war Feuerwehrmann und einer der ersten, der wirklich da bei diesem Unglücksort war. Er wusste nicht, dass, ja, wie unsicher das alles war, und er ging da rein und das war eine tödliche Gefahr, wo er reinging. Wassili wurde schwer verstrahlt und kam für, ja, kam ins Krankenhaus nach Moskau. Seine junge Frau Tatjana reiste ihm hinterher. Sie wollte einfach bei ihm sein, selbstverständlich. Doch man ließ sie nicht rein, sie durfte von Ferne ihn sehen. Keine Berührung, keine Umarmung und kein letzter Händedruck. Und er lag, und Tanja schreibt später, er lag da und ich hörte, ich konnte nicht einmal seine Hand halten. Niemand sagte mir, was passieren würde. Die Ärzte redeten kaum mit mir und die Familie, naja, niemand wusste, was sie sagen sollen. Die Stadt war voller Menschen, sagte sie, und trotzdem war ich alleine. Zwei Wochen später verstarb Wassili und Tatjana schrieb auch, es gab keinen Trost und es gab keine Erklärung, nur ein leeres Zimmer. Ich reiste in ein stilles Haus zurück. Und das Gefühl, dass niemand meinen Schmerz verstehen konnte oder ihn teilen konnte, das war sehr tief. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn du so einen Schmerz hast, der dich einfach zerreißt. Du siehst, wie etwas Kostbares in deinem Leben zerbricht und niemand kann es reparieren. Niemand kann was dafür. Du hörst, wie man dir sagt, naja, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und du gehst nach Hause mit einer so tiefen Unwissenheit im Herzen, die dich echt beunruhigt. Wir Menschen, wir tragen eine Sehnsucht in uns. Wir wollen Antworten haben. Wir wollen Antworten auf unsere Sehnsucht, auf unsere Fragen, auf unsere Verletzungen. Wir wollen verstehen, warum etwas so geschieht. Warum mit mir? Warum in meinem Leben? Und wenn wir keine Erklärung finden, dann sind wir traurig und fühlen uns einfach verlassen. Manchmal ist diese Einsamkeit, sagen sehr viele, schwerer als die Last oder das Leid selber. Und genau hier öffnet sich die Bibel. Sie beginnt nicht mit einer schnellen Erklärung. Ach, weißt du was? Das ist weil, nein, das passiert nicht. Sondern mit einer Geschichte, die uns, ja, noch härter ist wahrscheinlich als alles, was wir je erlebt haben und gehört haben. Alles, was wir kennen. Ich glaube, das ist einer der Dinge, warum ich die Bibel so liebe. Sie verschönigt gar nichts. Sie spricht nicht durch die Blume irgendwie. Sie redet vom Leben, sie redet vom Schmerz und sie verschönigt das nicht. Sie rundet das nicht ab. Es ist, als würde Gott sagen, ich weiß, wie dunkel dein Leben ist. Ich weiß, wie dunkel dein Leid zurzeit ist. Ich weiß, dass du am Rand stehst. Ich weiß es ganz genau. Und so beginnt einer der härtesten Geschichten in der Bibel, die es gibt. Und wenn du im ersten Kapitel es anfängst zu lesen, dann spürst du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich spüre, dass es rohes, ungeschöntes Leben hier ist. Mit echten Tränen, mit echtem Verlust und mit echter, harten Verzweiflung im Herzen. Wir werden uns heute das Buch Hiob anschauen. Halt, mach dieses Buch auf, in einer App, in deiner Bibel, bring deine Bibel bei und arbeite. Dafür hast du sie und das ist das Fundament unseres Glaubens. Ganze 42 Kapitel stehen hier und sie beschäftigten mit einer unglaublichen großen Lebensfrage, die in keinem anderen Buch so geöffnet wird wie hier. Eigentlich würde hier eine Predigtreihe passen. Von, keine Ahnung, 42 Kapiteln oder Predigten mindestens. Aber wir fliegen heute einfach wie in so einer Rakete durch, um einfach ein paar Elemente im Herzen dieses Buches rauszufinden. Und ich hoffe, ich bete dafür, dass dieses Wort heute für dich so nah kommt, weil es dein Leben betreffen wird, heute oder irgendwann zu 100%. Es geht um einen Mann namens Hiob und der Autor des Buches verrät nicht, wer er ist, also nicht Hiob, sondern wer das Buch schreibt. Doch vieles deutet darauf hin, dass es ein Hebräer war, der sich mit dem Gott Jahwes nicht nur auskannte, sondern ihn sehr nah und persönlich kannte. Interessant ist, dass 42 Kapitel hier gesprochen werden, aber nirgendwo wird vom Gesetz Mose gesprochen oder von irgendwelchem Tempeldienst der Leviten. Nirgendwo. Aus diesem Grund sagen sehr, sehr viele, und das passt sehr gut, dass dieses Buch viel früher geschrieben wurde. In der Bibel zählt das Buch Hiob zu den ältesten Büchern, die es gibt. Und dieses Buch teilt sich eigentlich sehr, sehr einfach, erstaunlich sehr klar. Also wenn du das noch nie gelesen hast, fotografier das ab und du wirst sehen, wie die Gliederung ist. Kapitel 1 bis 2, wir werden hineingenommen in Hiobs Leben. Wer er ist, wir erfahren, ja, wie er lebte einfach und was in kürzer Zeit in seinem Leben alles so zerbricht. Wir müssen erstmal sein Leben verstehen, wie gut es ihm geht oder wie es ist. Kapitel 3 bis 37, da gibt es drei Gesprächsrunden. Da kommen seine Freunde zu Hiob und immer wieder steigert sich die Dynamik des Gesprächs. Und die Freunde sprechen erstmal der eine, Hiob antwortet ihm, dann der zweite, Hiob antwortet, der dritte, Hiob antwortet. Erster Zyklus. Das gleiche wiederholt sich nochmal, nur natürlich immer intensiver. Und dann steigt irgendwann der vierte Freund ein, das ist so ein ganz junger Freund, er wartet erstmal, bis die Alten ausgesprochen haben, das war damals üblich, heute vielleicht auch. Und dann redet er und möchte auch was dazu sagen. Und dann ab Kapitel 38 bis 41, plötzlich wird alles unterbrochen und jetzt spricht Gott. Aber er spricht nicht über Hiob, sondern er spricht direkt zu Hiob. Das ist erstaunlich. Und Kapitel 42, das Buch findet so einen Abschluss. Und wir wissen, was all mit Hiob gemacht hat, diese ganze Situation, wie Gott die Geschichte zu Ende führt. Erstaunlich, sehr einfach zu gliedern, aber sehr, sehr schwierig, das ja oft vielleicht zu verstehen. Zwischen Kapitel 1 und Kapitel 42 liegt ein Weg, der tief ins Herz geht, schwer auszuhalten ist, dieses Buch einfach durchzulesen, ohne innezuhalten. Und so durchzuatmen, weil es wirklich sehr tief nach unten geht. Das Buch Hiob beginnt mit einem Satz, der sehr einfach klingt, aber eine Welt an Bedeutung ist. Der Satz beginnt so, es war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Dieser Satz ist kein Zufall, meine Lieben. Nein, es ist ein Dreh- und Angelpunkt des ganzen Buches. Es ist der Ausgangspunkt dieser tiefen Diskussion, die gleich beginnt, die sich in verschiedenen Perspektiven zeigt, wie die Freunde sind, wie Hiob sich fühlt, wie Gott ist. Und schon im 8. Vers dieses Kapitels wiederholt Gott diesen Satz sogar, dass niemand so war wie Hiob. Er war einzigartig. Er war wirklich was Besonderes zu seiner Zeit. Aber genau hier steigt auch der Satan ein, der Widersacher, und widerspricht Gott. Aber interessant, er widerspricht Gott nicht, dass Hiob nicht rechtschaffen war. Er sagt nicht, ja, das siehst du so, aber der ist nicht rechtschaffen. Nein, das sagt der Satan nicht. Er bestreitet seine Rechtschaffenheit nicht. Aber er behauptet, dass Hiob nur deswegen rechenschaffen und gottesfürchtig ist, weil Gott ihn segnet, weil Gott alles für ihn tut, weil er materiell gesegnet ist, weil er gesund ist, weil er vom Übel verschont ist. Deswegen ist er wirklich rechenschaffen und deswegen fürchtet er sich vor Gott. Der Satan sagt, warum soll Hiob dienen? Also warum soll Gott dienen, wenn er nicht etwas davon hat? Wenn er nichts dabei gewinnen würde? Und das ist der Kern des Streites zwischen Gott und Satan. Warum dienen wir Gott? Frag dich das heute. Warum dienst du Gott? Warum bleibst du ihm treu? Ist das, weil er dein Leben segnet, weil du denkst, dir wird es gut gehen dabei? Oder dienst du ihm, weil du sagst, er ist Gott? Was habe ich für eine Wahl? Er ist Gott. Ich habe große Lust, ihm zu dienen, weil er einfach der Schöpfer ist und der Herr. Durch einen winzigen Spalt zeigt uns die Bibel, wie so ein Schlüsselloch einfach den Blick dieser geistlichen Dimension, die wir eigentlich so nicht sehen. Unsichtbares Gespräch zwischen Gott und Satan. Und hier ist Satan, ganz wichtig zu verstehen, hier ist Satan nicht ebenbürtig. Er steht nicht auf gleichen Ebene. Der Satan steht niemals, in keinem Gespräch, niemand mit Gott auf einer Stufe. Hier ist nicht eine Diskussion, wo wir ebenbürtig einander sind sozusagen. Nein, nein. Ganz wichtig zu verstehen, der Satan ist nicht Gott gleich. Gott ist souverän, Gott ist erhaben und er steht über Satan, hundertprozentig. Satan aber, der sich einst gegen Gott auflehnte, der sich weigerte, ihm zu gehören, zu gehorchen, hält die Menschen genau für so verdorben und so schlecht, rebellisch und eigennützig wie sich selber. Satan ist überzeugt davon, dass du und ich Gott nicht dienen würden, wenn wir eine Wahl hätten. Als Christen auch. Wenn wir eine Wahl hätten. Außer wir hätten was davon. Wir würden was gewinnen. Guck mal, was er Gott sagt. Er sagt in Vers 9 bis 10, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihm und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Das ist hart. Er sagt, er macht das nur, weil er was davon hat. Hätte er eine Wahl, würde er längst weggehen von dir. Und hier dürfen wir eine große Frage des Buches sehen und auch unseres Lebens. Wenn Gott Leid in unser Leben zulässt, wenn das, was dich schützt, einfach zerbricht, wenn wir Verluste erleiden, wenn wir alles verlieren, was uns lieb ist, bleibst du Gott noch treu? Hältst du noch bei Gott? Hältst du an ihm fest? Oder sagst du einfach ab und sagst, das ist zu schwer, ich will nicht mehr. Wie kann er? Ist unser Treue an Gott so tief verwurzelt, dass er jeden Sturm aushalten wird? Diese Frage wird Hiob auf die Probe stellen, sehr, sehr hart auf die Probe stellen. Und sie stellt uns auch automatisch auf die Probe. Und dann lesen wir, wie Hiob etwas erlebt, was wahrscheinlich keiner von uns ertragen hat bis jetzt. Er war ein reicher Mann mit einer großen Familie, viele Kinder. Er hatte alles gehabt, was du dir wahrscheinlich gesehnt hast oder vielleicht hast du das auch. Ja, er wünschte sich und er hatte es, weil er die Möglichkeit hatte. Er hatte Sicherheit, er hatte Besitz, er hatte viele Kinder, alles, was sein Leben erfüllt hat. Man könnte ihn anschauen und sagen, das ist ein glücklicher Mensch, er hat alles. Und dann lässt Gott etwas zu. Zuerst erfährt Hiob, dass sein großer Besitz, alles was er hat, seine ganzen Knechte, sein ganzes Vieh, alles was für Sicherheit sorgt, durch Feuer und Feinde zerstört wird. Das ist das Gleiche, vielleicht wenn du jetzt nach Hause fahren würdest, erst steigst du ins Auto und plötzlich geht der Motor kaputt, wo du denkst, das sind jetzt 5.000 wahrscheinlich, was es kostet. Dann kommst du irgendwie nach Hause und merkst, dass ein Meteorit in dein Haus reingeflogen ist und da ist nur ein Krater. Und plötzlich meldet sich dein Chef und sagt, hey, wir brauchen dich nicht, kannst vergessen, kannst zu Hause bleiben. Wo? In welchem Zuhause? Ohne Geld? Und dann meldet sich noch der Arbeitsamt und sagt, ach übrigens, wir werden dich nicht unterstützen, komm klar. Alles, was du hast, überleg einfach, deine ganze Sicherheit, die du jetzt hast, gibt's nicht mehr. Du gehst jetzt aus dem Zimmer hier raus und hast nichts mehr. Wie geht's dir? Doch das wäre ja noch nicht alles. Noch dazu erfährt er, dass alle seine Kinder, alle, die er lieb hatte, die er mit Tränen, viel Gebet und Freude erzogen und irgendwie hochgebracht hat, alle sind bei einem Fest umgekommen. Alles, was du hast, versetze dich wieder. Alle deine Kinder, die du hast, an einem Tag sind sie weg. Durch einfach Leid, weil etwas passiert ist. Verstehst du jetzt, wie sein Tag war? An einem Tag verliert er alles, sein ganzes Habe und alles, was er liebt vom Herzen, liebt und hält. Er betet für seine Kinder, wenn die unterwegs sind, und sagt: Gott, wenn sie etwas gemacht haben, verzeihen, ich bete für sie, er bringt Opfer für sie. Er sorgt sich, ihm sind die Kinder so wichtig. An einem Tag, futsch, es ist alles weg. Kannst du dir das vorstellen? Wir lesen darüber, wir diskutieren darüber, aber wir bleiben doch oberflächlich, weil das betrifft uns ja nicht so hart. Aber versetze dich nur in einen Moment. Und was ich jetzt alles gesagt habe, was du erleben würdest, wenn du hier rausgehst, multipliziere das nochmal 100 mit dem Schmerz. Denn das hat Hiob ertragen in dem Moment. Das kann man sich nicht vorstellen, aber so war Hiobs Tag. Und dann lesen wir, das sagt Hiob in Vers 20 und 22, da stand Hiob und er zerriss sein Gewand, sein Obergewand, und schor sein Haupt, und er warf sich auf die Erde nieder und betete an und sprach: Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Bei allen sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Wisst ihr, unser Leben, das sagte jemand, deins und meins, ist eine Reise zwischen den zwei Zuständen der Nacktheit. Nackt bist du gekommen und nackt wirst du gehen. Wir kommen nackt auf diese Welt und wir werden sie verlassen. Und alles, was wir dazwischen haben, dein ganzer Besitz, alles, was du einfach hast, das ist einfach Gnade. Das ist einfach ein Geschenk. Das hast du nicht bekommen, nicht verdient. Das ist einfach ein Geschenk, was du hast. Und wenn wir das nicht verstehen, ja, dann haben wir wahrscheinlich noch nicht viel verstanden vom Leben. Hiob trauert tief, er zerreißt die Kleidung, also sein Obergewand. Das war ein Ritual, ein Kleiderstück zu zerreißen. Und das war ein Symbol, dass sein Schutz und seine Würde zerrissen sind. Und das war ein Zeichen auch dafür, ja, dass der Schmerz seine Brust zerreißt. So tief ist das. Dass sein Glück am Ende ist. Und dann heißt das, dass er nicht gesündigt hat. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Er nimmt das an. Wir erleben keinen Vorwurf gegen Gott. Er verliert nicht den Respekt, nicht das Vertrauen. Und in unserer Zeit sind Gefühle ja sehr wichtig. Emotionen dominieren sehr, sehr stark. Das fällt uns schwer, einfach irgendwie anders zu sehen, sondern wir sind mit Gefühlen ja oft viel höher unterwegs oder legen sehr viel Wert darauf als auf manche andere Fakten. Wir hören immer wieder diese Sätze: Mach das, was dein Herz dir sagt. Oder hör doch, wie fühlt dein Herz. Die Werbung spielt hundertprozentig auf Gefühle aus. Da ist nichts mit Fakten. Da werden nur Gefühle geweckt und der Mensch wird ein bisschen so dadurch gesteuert. Wisst ihr, Hiob ist nicht perfekt, er handelt nicht heimlich, er macht keine Ausreden, aber er baut sein Gottvertrauen auf eine harte und feste Realität. Er baut das auf Fakten auf. Er weiß, alles, was ich hatte, war ein Geschenk Gottes. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich kann Gott nichts vorwerfen, dass er etwas genommen hat, was mir zusteht. Er hat es gegeben, weil er einfach mir als Geschenk gab und er darf es auch nehmen. Er hat das Recht dazu. Der Satan will uns Glauben machen und uns einreden, ein sorgfreies Leben, ein gesundes Leben, ein glückliches Leben, das steht dir zu. Nein, das tut es nicht. Und Satan sagt, Gott ist verantwortlich, dir das zu geben. Und wenn er das nicht tut, dann ist das kein guter Gott. Oder du hast was Falsches gemacht. Alles, was ich habe, ist ein Geschenk, auf den ich keinen Anspruch habe. Und mitten in seinem großen Verlust lobt er Gott. Er sagt nicht, warum, sondern er lobt Gott und sagt, das muss wahrscheinlich so sein. Wie sieht das bei dir aus? Wenn du es schwer im Leben hast, wenn du vor etwas ganz, ganz Schwerem stehst, was ist die erste Reaktion? Loben oder nicht? Oder wendest du dich ab und vergisst und kümmerst dich um alles andere, nur nicht darum, was Gott möchte? Aber der Sturm geht ja weiter. Das ist noch nicht zu Ende. Also das waren äußerliche Dinge, die kann man noch vielleicht irgendwie aushalten. Aber dann trifft ihn etwas anderes. Er wird stark krank. Wir lesen von starken, grausamen Geschwüren, die ihn plagen. Ich will gar nicht hier tief in die Tiefe gehen. Hier sitzen auch Kinder. Aber man kann sagen, es plagt einen Menschen so weit, dass er nicht schlafen, nicht sitzen, nichts machen kann, weil alles juckt und alles, jede Bewegung ist eine unheimliche Qual einfach. Also das heißt nicht nur von außen, sondern von innen. Du kannst dich vor diesem Leid nicht einfach verstecken. Hiob sitzt am Boden, er nimmt irgendeine Tonschabe, die halt so da liegt, die kaputt ist, und er fängt sich an, die Haut abzuscherben, einfach die Wunden. Puh. Er sitzt in der Asche, irgendwo außerhalb der Stadt, wo Abfälle waren, wo Aussätzige lebten, wo ihn niemand sehen könnte und vermuten würde. Man hat immer berichtet, dass Menschen mit ähnlichen Beschwerden außerhalb der Stadt saßen. Sie haben Asche genommen und sie haben ihre Wunden damit gelindert. Irgendwie. Wie demütigend muss das sein? Denn wir lesen auch im Hiob-Buch, dass dieser Mann irgendwann im Tor der Stadt saß, also früher, und war ein Richter. Er war ein Richter der Stadt. Er war ein sehr, sehr angesehener Mann. Das ist, wenn ich heute sagen würde, so der, ich sag jetzt mal, der Bürgermeister der Stadt. Ja, also so die wichtigste Person der Stadt vielleicht, ja. Und jetzt sitzt er bei den Abfällen. Irgendwie außerhalb. Es ist draußen, da wo Ausgestoßene sind, wo die Kranke verachteten werden. Und wir würden sagen, was für ein Unglück. Doch als wäre das nicht genug, bekommt er auch dabei wirklich Probleme auch in der Ehe. Seine Frau sprach zu ihm und sie sagt ihm, hältst du noch fest an Gott? Also in deiner Lage glaubst du noch echt, dass das in Ordnung ist? Dass das, was Gott macht, okay ist? Sag doch ab von Gott und stirb. Es gibt viele Auslegungen, warum sie das sagt. Aber wir können sehen, wie zerbrochen sie auch ist, wie sie das alles sieht, und sie versteht das Ganze nicht. Und wir sehen, wie Hiob dabei zerbrochen ist, denn er sagt, du redest, wie die törichten Weiber reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollen das Böse nicht auch annehmen? Er sagt, was ist los mit dir? Warum hältst du diesen Punkt nicht fest? Aber man merkt, er wird auch emotional dabei. Diese Antwort zeigt aber so eine biblische Logik, die hinter Hiobs Haltung ist. Gott schenkt uns alles, das Gute und auch das Schwierige. Ja. Wir würden lernen, oder wir dürfen lernen, alles von Gott anzunehmen, was er uns gibt. Auch wenn es schwer ist, auch wenn du das nicht verstehst. Auch wenn du das zurzeit nicht erträgst. Aber das kann Gott dir schenken. Und jetzt mitten in diesem Leben, was wir von Hiob lesen, frag dich immer wieder, wie sieht es bei dir aus? Vertraust du ihm in der dunkelsten Zeit deines Lebens? Oder willst du Gott folgen, weil es einfach schön ist? Einfach, ja, nett ist? Diese Frage sollte sich jeder frühzeitig stellen. Denn wie ich gesagt habe, wenn du noch nicht Leid erfahren hast, dann wisse, eins ist gewiss, es wird kommen. Es wird kommen, so wie der Morgen, wie die Sonne morgen aufgeht. Irgendwas wird in deinem Leben kommen und es wird dein Fundament schütteln. Es wird zerbröseln. Und die Frage ist, auf was wirst du es wieder aufbauen? Auf einem festen Fundament des Glaubens oder auf Emotionen, auf Nichtverständnis, alleingelassen sein? Was wird dich treiben? Hiob fordert es richtig heraus. Und diese Frage ist ehrlich zu beantworten. Jeder sollte sich ehrlich beantworten. Und man merkt ja, diese Geschichte von Hiob, das ist keine Märchenstunde. Wie viel könnten hier erzählen, wie viel Leid sie erfahren haben? Es ist eine Einladung, Gott zu vertrauen. Es ist eine Einladung, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen. Und wenn du es nicht tust, dann mach dir heute Gedanken darüber. Und dann sitzt Hiob da in Elend, in seinem tiefsten Elend, und seine Freunde, natürlich hat er Freunde, seine Freunde erfahren es, die Männer kommen, die Bibel berichtet uns von drei Männern, die erstmal kommen, und sie haben von seinem Leid gehört, und die sagen, Jungs, lass uns hingehen, lass uns einfach Hiob unterstützen. Wir wollen mit ihm einfach reden, vielleicht, ne, zusammensitzen, ein bisschen essen vielleicht, aber als sie aus der Ferne ihn sehen, als sie ihn erblicken, sie verstehen, dass er das ist, aber sie erkennen ihn nicht. Und wir lesen diese Worte, wo gesagt wird, und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten. Und ein jeder zerriss sein Kleid und sie warfen Staub den Himmel und ihr Haupt auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. 7 Tage und 7 Nächte schwiegen sie. Könnt ihr euch das vorstellen? Klar, wenn wir so ein paar Minuten schweigen, ein paar Stunden, aber ein ganzer Tag und dann noch 6 dazu, 7 Tage sitzen wir, er weint, er kann nicht mehr. Und sie weinen mit und schweigen einfach. Was machen sie da? Und das ist wirklich das Richtige, was sie machen konnten. Einfach da für ihn da sein. Einfach neben ihm sitzen, im Dreck, in dem er auch sitzt, und mit ihm weinen und einfach leiden. Sie kommen und sie bleiben einfach. Jemand sagte, und das ist mir echt hängen geblieben, jemand sagte, das Leid macht einsam. Ich erinnere mich an einen Mann, der erzählte, dass seine Frau langsam verstarb, und er sagte, wisst ihr was, irgendwann hat keiner mehr angerufen. Irgendwann hat keiner mehr angerufen. Und wisst ihr, die Menschen haben ja nicht angerufen, weil ihnen das gar nicht interessiert hat, sondern sie wussten nicht, was sie sagen sollen. Ja, über was sollen wir reden? Über Wetter, über Fußball? Über was sollen wir reden zusammen? Und er sagte, plötzlich entfernten sich viele Freunde, Familie, Verwandtschaft. Keiner rief an, weil sie wussten nicht, wie sie sich verhalten sollten. Aber genau der Gegenteil ist das, was wir brauchen. Wir brauchen keine perfekten Worte, keine klugen Antworten, warum es dir so geht. Keine Theologie, im Leid hilft das sowieso nicht. Wir müssen einfach da sein, sitzen im gleichen Dreck und trauern, Tränen fließen lassen und einfach da sein. Einfach da sein, für jemanden da sein ohne Worte. Wisst ihr, wenn du jemanden kennst, der so leidet, überleg nicht, was kann ich ihm sagen? Ach, über was sollen wir reden? Fahr dahin und bleib einfach da sitzen. Einfach da sitzen. Du siehst, was gleich passiert, denn das passiert irgendwann. Geh dahin. Bleib einfach da und sitz einfach für diese Person da sein. Und das ist eine Herausforderung. Bist du bereit, diese Stille auszuhalten? Denn das ist hart. Aber 7 Tage bleiben wir da. Nicht umsonst waren das seine Freunde. Leid kann verbinden. Es kann einsam machen, aber es kann auch sehr tief verbinden. Und nach langem Schweigen, und das ist auch richtig, es beginnt hier kein Freund zu reden, sondern Hiob beginnt zu reden. Und Hiob sagt, tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Versteht ihr? Er sagte nicht, ja, schön, dass ihr da seid, ja gut, ist nicht einfach hier heute. Nein, er verflucht seinen Tag, das ist heftig. Ein Mann, der zuvor untadelig, gottesfürchtig beschrieben wird, lässt jedes Wort aus seinem Herzen plötzlich frei, jeden Schmerz und jede Verzweiflung. Und wie ich schon gesagt habe, dafür mag ich die Bibel. Denn würde ich sie schreiben, würde ich das wahrscheinlich ganz anders machen. Ich würde vieles weglassen, nicht so rau, nicht so, hier ist so, wie er sich fühlt, so wird auch geschrieben. Hier sprechen Menschen so, wie sie sich fühlen. Gott braucht keine religiösen Vorträge halten, keine auswendig gelernten Gedichte. Gott will dein Herz hören, dein Schreien hören. Er will alles hören, was du hast. Manchmal ist das Klage, manchmal ist das Streit, manchmal ist das so ein Verfluchen des Tages. Er will einfach hören, wie es dir geht. Und hier verflucht den Tag, wo er geboren wurde. Er sagt, es wäre besser gewesen, nie gelebt zu haben, als das alles zu ertragen. Ich kann das nicht. Das ist ein großes Zeugnis für uns heute. Gerade in Zeiten voller Sorgen, Zweifel, Anfechtung, Selbst starke, gläubige Menschen, deren Lebensfundament tief in Gott verwurzelt ist, erleben Momente, wo sie einfach zerbrechen. Ja? Und genau das ist der Sinn dieses Buches. Wir dürfen Hiob auf einer Reise begleiten, wie er durch das tiefste dunkle Tal geht und sein Vertrauen neu auf Gott aufbaut. Aber Hiobs Freunde, sie waren, muss man sagen, keine Hilfe. Sie kommen mit Erklärungen und wollen einen Sinn finden in seinem Leid, wo gerade kein Sinn ist. Ihre Worte verwandeln sich schnell in einen Sturm von Fragen, ja, in Vorwürfe, Beschuldigungen. Und schnell wird klar, dass das Beste, was diese Freunde gemacht haben, waren diese 7 Tage, wo sie geschwiegen haben. Das war das Allerbeste. Aber als sie den Mund aufgemacht haben, wurde alles schlecht. Ihr Reden fängt leicht an, aber wenn ihr liest, werdet ihr merken, es fängt mit so einem sanften Charakter an, aber steigert sich immer heftiger und heftiger. Und irgendwann kann Hiob auch sich nicht halten und Hiob antwortet auch. Also er wird auch immer rauer. Und wir lesen in Vers Kapitel 12, er sagt, jawohl, ihr habt die Weisheit echt gepachtet. Und mit euch stirbt auch wahrscheinlich die Wahrheit eines Tages, so sagt er das. Auch ich habe Verstand, genauso wie ihr. Ich stehe euch in nichts nach. Was ihr sagt, das weiß doch jeder. Aber jetzt lachen sogar meine Freunde mich aus, obwohl ich unschuldig bin und keiner mir etwas Schlechtes nachsagen kann. Der Ton wird immer rauer, die Worte werden immer schärfer in diesem Buch. Doch das Erstaunliche ist, diese Freunde wissen ja gar nicht von dem Gespräch mit Gott und dem Satan. Sie wissen nichts davon. Sie wissen nicht, was passiert, warum wirklich das passiert. Und als die 3 Freunde nichts mehr sagen können, tritt auf die Bühne der 4. Freund, der wird namentlich, glaube ich, nicht benannt, weil er hat geschwiegen. Er war einer der Jüngeren und er hat einfach gesagt, erstmal sollen die Alten aussprechen, die haben die Weisheit. Aber als er merkte, sie argumentieren gar nicht so mit Fakten, sie gehen gar nicht auf sein Leben ein, sie gehen auch gar nicht auf sein Reden ein, was er sagt, steigt er ein und er sagt, ich bin jung, ihr aber seid alt. Darum habe ich mich gescheut und gefürchtet, mein Wissen euch kundzutun. Ich dachte, lass das Alter reden und die Menge der Jahre lass Weisheit beweisen. Und weißt du was? Er sagt das, was wir oft vergessen haben. Viele seiner Worte sind ehrlich und bringen wichtige Punkte auf den Tisch. Dieser Freund war, muss ich sagen, klüger als die anderen 3. Er erinnert daran, dass Gott allmächtig ist und tun darf, was er will, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Er sagt zum Beispiel, ihn, den Gewaltigen, erreichen wir nicht. Groß ist seine Kraft und er ist reich an Gerechtigkeit. Niemals unterdrückt er das Recht. Darum fürchtet ihn, ihr Menschen. Er lässt sich von keinem blenden, wie weise er auch ist. Hier spüren wir Gottes Souverän, das sagt er auch. Seine Wege sind größer als unser Verstand, das sagt er immer wieder. Und doch will er, dass wir ihm vertrauen. Gerade dann, wenn alles zerbricht in deinem Leben, Gott möchte, dass du wie ein kleines Kind ihm vertraust. Und dann nach all dem Reden, Schweigen, Anklagen, fängt plötzlich Gott an zu reden. Er fängt selber an. Und mit Hiob zu sprechen. Aber was Gott nicht tut, ist Hiob eine Erklärung zu geben. Er sagt nicht, Hiob, hör mal, das ist so eine Sache, ich musste den Satan das echt erklären. Ich musste ihn hinstellen, da wo er hingehört. Das musste ich machen und du warst einer halt, der dabei leiden musste. Das sagt Gott nicht. Das war auch nicht der Fall. Gott sagt nicht, das ist der Grund, warum das passiert ist. Stattdessen, und das ist wichtig zu verstehen, stattdessen hilft Gott Hiob, eine neue Perspektive zu gewinnen, eine neue Beziehung zu dem, was Hiob nicht versteht. Nochmal, er gibt Hiob die Möglichkeit, eine Beziehung zu dem aufzubauen, was Hiob nicht versteht. Ja, dass er Gott vertrauen darf dabei. Und das ist so wichtig für dich und für mich heute. Wir stehen vor manchen Situationen, die wir nicht wissen, wie wir sie erklären sollen. Nicht verstehen, warum die Schmerzen da sind, warum ich leiden musste. Wir wollen zu Gott gehen mit unserer Liste und wollen sagen, das ist nicht fair. Und das, warum ich? Und ich habe hier noch viele Fragen und ich habe eine Riesenliste. Jetzt musst du mir sagen, warum das so ist. Auch Hiob hat es versucht. Und dann hören wir, dass Gott ihm sagt in Kapitel 38, Gott sagt ihm ganz ehrlich und sagt, tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Und dann werden ungefähr zwischen 60 und 70 Fragen gestellt. Frag dich nur, in welcher Übersetzung du liest. Plötzlich beginnt ein Sturm von Fragen und Gott bombardiert ihn und sagt, antworte doch, wenn du denkst, du bist so weise und mir Fragen stellen kannst, antworte du erstmal auf das, was ich habe. Und Hiob, er hat keine Antwort. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt vor. Ich kenne viele Menschen, die fragen, wie kann Gott dieses Leid ja einfach zulassen? Warum soll ich Gott glauben, wenn er das alles zulässt? Ja, wisst ihr, Fragen sind wichtig. Aber ich muss sagen, durch das Hiob-Buch musste ich lernen, dass Gott ist nicht ein Deckel auf meine Fragen einfach, wo ich einfach immer sagen kann, das ist die Frage hier, du musst mir beantworten, wie das ist. Am Anfang hat Gott immer die Fragen gestellt und das wird immer so sein. Gott fragte Adam, wo bist du? Wo bist du? Diese Frage kommt nicht von einem Gott, der fern ist, sondern von einem Gott, der dich sucht, der nah sein möchte. Kain, wo bist du? Wo ist dein Bruder? Wir wollen keine Fragen hören. Wir wollen keine Anklagen von Gott hören. Wir wollen das in der Bibel nicht lesen. Wir wollen mit unseren Fragen kommen. Wir wollen mit Gott streiten. Wir wollen, dass er sich rechtfertigt endlich, damit wir was verstehen können. Aber er stellt die Fragen. Nicht du und nicht ich. Gott stellt die Fragen, weil er der Schöpfer ist und weil du sein Geschöpf bist. Ganz einfach. Das ist deine Position. Wir stehen auf ganz verschiedenen Ebenen. Und auf der Ebene, auf der wir beide stehen, du und ich, das ist nicht die Ebene, wo wir Gott so eine Frage stellen können. Jetzt komm, jetzt mach mal, jetzt sag mal, warum hier alles so? Jetzt will ich mal wissen. Das ist eine falsche Ebene. Zum Schluss sagt Gott zu Hiob in Kapitel 40, Vers 2, gürte doch wie ein Mann deine Lenden, also bereite dich mal vor, ich will dich fragen und du sollst mich belehren, Hiob. Glaubt ihr, dass Hiob Gott belehrt hat? Hiob sagte, siehe, ich bin jung, ich bin zu gering, was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen, ich will schweigen, ich kann nicht. Und dann am Ende hören wir so eine Umkehr von Hiob. Er sagt, ich erkenne, dass du alles vermagst. Darum habe ich unweise geredet. Ich hatte von dir vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Hiob bekommt keine direkte Antwort, warum das passiert. Aber er bekommt etwas viel Größeres, eine neue lebendige Beziehung zu Gott, dem heiligen Wesen, eine Nähe, die alles verändert. Er tut Buße vor Gott, nicht weil er falsch gelitten hat, umsonst gelitten hat oder weil er aufgehört hat zu leiden. Nein, er hat immer noch gelitten in dem Moment. Aber er tut Buße, weil er verstanden hat, das ist nicht die Ebene, auf der ich stehe und Fragen stellen darf. Aber ich darf Gott vertrauen. Ich darf ihm vertrauen, weil er mich wirklich liebt. Und so erlebt Hiob eine volle Wiederherstellung seines Lebens. Nicht, weil er, wie gesagt, Antworten bekommen hat und jetzt plötzlich alles gut war, sondern weil er Gott begegnet ist. Und meine Lieben, das ist die Botschaft für uns heute. Gott darf alles tun. Damit könnte man schon Punkt machen. Gott darf alles tun, wie er will, auch wenn wir das nicht verstehen. Das darf er. Wenn wir versuchen, Gott auf unsere Ebene zurechtzuweisen, zu verklagen, das wird niemals Segen bringen, das wird niemals Frieden in dein Herz bringen. Aber wenn du Gott vertraust, das bringt Frieden. Vielleicht hilft es uns dabei zu wissen, dass Gott nicht der Böse ist, der Urheber des Bösen ist. Das ist wichtig zu verstehen, sondern er ist souverän über das Böse. Er kontrolliert und gebraucht das Böse, das da in der Welt ist. Für seine Verherrlichung, für das Beste, für das Beste für uns. Und er hat einen guten Plan dabei. Auch wenn wir das nicht verstehen. Am Ende beauftragt Gott Hiob für seine Freunde zu beten. für die drei Freunde. Nicht für den vierten, weil er gar nicht mal so verkehrt war. Aber für die drei. Weil sie, Hiob war ja auch nicht perfekt, aber die drei Freunde, sie haben alles vermasselt. Sie haben echt viel kaputt gemacht. Und Gott antwortet Satan, indem er erzieht seine Freunde und Hiob, ja, erlebt eine tiefe, ja, Beziehung zu Gott oder Wiederherstellung. Hiobs Worte zum Schluss sagen so viel und so klar. Er sagte, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Vielleicht machst du das auch. Vielleicht sagst du, ich kenne Gott, weil hier ich von ihm lese, weil ich die Predigt höre. Deswegen kenne ich Gott. Aber er sagt, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Nein, nein, es war nicht so, dass er Gott gesehen hat, sondern er sprach mit Gott. Und jetzt verstand er, dass Gott zu vertrauen viel weiser ist, als ihn anzuklagen. Jetzt sagt er, wisst ihr was? Jetzt sehe ich Gott nicht, weil ich sie in der Bibel nur gelesen habe oder halt in der Predigt gehört habe, sondern weil ich ihn erlebt habe in meinem Leben. Und das Gleiche wird bei dir auch so sein. Du kannst alles über die Bibel wissen. Du kannst sagen, ich lese sie von morgens bis abends. Aber wenn du im Alltag Gott nicht vertraust, dann hast du ihn nur kennengelernt vom Hören und Sagen. Er soll in deinem Leben wirken. Du musst dich auf ihn verlassen, in deinem Leid. Nicht nur in den tollen Freudentagen, in dem Leid musst du Gott vertrauen. Vielleicht denkst du jetzt, das war mit Hiob die Geschichte. Ja, die ist hart. Aber was hat es mit mir zu tun? Wie kann ich mich jetzt so auf Gott verlassen? Wo kann ich Gott begegnen? Ich möchte dich einladen, an einen Ort zu gehen, wo du Gott wahrscheinlich, so wenn man sich Gott irgendwie vorstellt, wie wunderbar er ist, an einen Ort zu gehen, wo du Gott niemals eigentlich begegnen würdest, so in den Vorstellungen. An einen Ort voller Schmutz, Schmerz und Schande. Und doch genau da offenbart sich Gott uns wie kein anderer. Ich möchte dich heute mitnehmen auf eine Müllkippe. Sie heißt Golgatha. Sie liegt außerhalb der Stadtmauer vor Jerusalem. Und die Archäologen haben dort Ausgrabungen gemacht und sie haben festgestellt, dass dort Dinge gefunden wurden, die aus dem Leben verbannt wurden. Unzählige Tonscheiben, zerbrochenes Küchengeschirr damals. Achtlos, einfach über die Mauer wurde es geworfen. Alles, was kaputt war, wurde hinausgeworfen auf diese Müllkippe, was wertlos war, was nicht mehr gebraucht wurde. Man fand dort auch Spuren eines alten Steinbruchs. Riesige Quader wurden aus diesem Felsen rausgebrochen und als Baumaterial für den Tempel verwendet. Herodes hat das gemacht. Und bis heute kann man viele Teile dieser gewaltigen Mauer sehen. Also diese Mauer, von diesem Stein sehen in der Westmauer. Und mitten in diesem Steinbruch blieb ein Felsen stehen, als minderwertiges. Den konnte man für den Tempel nicht gebrauchen. Und er hatte eine Form eines Schädels. Und so nannte man diesen Ort Schädelstätte, Golgatha. Das war die Müllkippe. Und weil es sowieso die Müllkippe war, entsorgte man dort auch die Verbrecher, die sowieso auch keiner gebrauchen konnte, die nicht mehr, ja, fürs Leben wichtig waren. Das war der Hinrichtungsplatz. Und dort, da trieben ja auch Jesus hin. Zwei Schwerverbrecher mit ihm, rechts und links. Man nagelte sie an das Kreuz und ließ sie verbluten, ganz hart. Die Bibel spricht über diesen Ort, aber nicht, weil es angenehm ist, sondern weil dort Gott hängt, weil Gott uns dort begegnet. Ich lese kurz, was dort passiert ist auf Golgatha. Wir lesen das in Matthäus. Dort wird gesagt, die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen. Hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohepriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist der König von Jerusalem. Er steige nun herab vom Kreuz, dann wollen wir an dich glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihn hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähte ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dort am Kreuz, in seinen letzten Atemzügen, schreit Jesus, schreit einen Satz aus dem Psalm 22, Psalm der Gottverlassenen. Und in diesem Ausdruck, als Jesus das schreit, nimmt er das ganze Leid auf sich. Dein Leid, dein Schmerz, das, was dich kaputt macht, das nimmt er auf sich. Und die drumherum Stehenden, sie verstehen das nicht ganz. Sie sagen: oh, Gott hat ihn verlassen. Ja? Die missachten, also verstehen das ganze Bild nicht. Sie sehen einen gescheiterten Mann am Kreuz, der muss ja gescheitert sein. Er hängt ja am Kreuz, das heißt, etwas war ja falsch anscheinend. Er schreit, Gott hat ihn verlassen, und jetzt konnten alle sagen: naja, nun noch ein Verlassener, wie viele andere auch. Er hängt da. Also wie soll mir das heute helfen, sage ich mal, wenn er am Kreuz hängt? Das ist das Gleiche, als wenn ich ertrinke und neben mir noch ein anderer ertrinkt. Wie kann er mir helfen? Was das Ganze bedeutet, wird ein paar Tage später klar, als Gott ein Wunder tut und der gekreuzigte Jesus aus dem Grab aufersteht. Nicht einfach zurück in das Leben, um nochmal zu sterben, nein, hinein in eine Wirklichkeit, in die Welt Gottes, in eine Auferstehung, wo der Tod nicht mehr, nichts mehr zu sagen hat. Und von diesem hellen Licht der Auferstehung fällt ein Strahl zurück auf diese Müllkippe, auf Golgatha. Und plötzlich versteht man, was keiner zuvor begriffen hat. Nicht die Feinde, sie dachten, jetzt sind wir endlich los, jetzt ist er gestorben. Nicht die Freunde, die weggelaufen sind, weil sie Angst und Zweifel hatten. Wer sich selbst nicht helfen kann, haben die wahrscheinlich gedacht, wer soll uns helfen? Aber als sie dem Auferstandenen später begegnen, als sie Jesus begegnen, da sehen sie ihn mit ihren neuen Augen, also mit den Augen ganz anders. Und sie begreifen, am Kreuz hing nicht ein Mensch. Nicht einfach einer, der gescheitert ist. Nicht einfach, der einfach es nicht geschafft hat. Am Kreuz hing Gott. Der Schöpfer selbst, der, der Himmel und Erde gemacht hat, kommt auf diese Welt. Er kommt nicht in Palast, nicht mit Blitz und Donner, sondern kommt hinein mitten in dein Elend und mein Elend. In die Schmerzen, in die Verlassenheit, in das Blut, in den Schmutz, in die Schande. Und am Kreuz begegnet uns ein Gott, der sich selber zu uns beugt, ganz tief nach unten. Wo keiner ihn vermuten würde. Gott vermutet man in so einem schönen Palast im Himmel irgendwo, aber nicht ganz tief mitten im Leid. Und du musst dir den Kopf nicht zerbrechen, Gott irgendwo zu suchen. Wenn du heute hier bist und du hast diesen Schritt zu Gott noch nicht getan, suche nicht im Himmel. Such Jesus auf dem Kreuz, denn dort hing er für deine Schuld. Ja, er ist auferstanden, aber für deine Schuld hing er dort, ganz unten. Das ist der lebendige Gott, der sich uns offenbart, den wir auch brauchen in unserem Leid, wenn es uns richtig dreckig geht. Wir brauchen keine Theorie, keine Erklärungen. Wir sehen anhand dieser Freunde, das hilft gar nicht. Hiob hat das auch nicht geholfen. Wir brauchen eine Nähe Gottes, die uns versteht. Einen Gott, der uns umarmt, der nicht weggeht, sondern ganz nah sein möchte. Und er kommt im gekreuzigten Jesus. Da kommt Gott zu uns mit offenen Armen und er sagt dir heute: ich bin da für dich. Wie eine Mutter, die ihr weinendes Kind umarmt, sagt Jesus: ich bin da. Und diese Erfahrung, Jesus so anzunehmen, Jesus so zu sehen, das wünsche ich uns allen, im Leben und im Sterben, dass wir das haben. Diese Erfahrung brauchen wir. Und das möchte Gott uns wirklich schenken. Ich bin da in deinem Schmerz. Ich bin da. Ich kenne das. Ich möchte, dass du heute Jesus so betrachtest. Und ich bete, dass der Heilige Geist heute in deinem Herzen etwas schafft, was vielleicht davor nicht da war. Dass du heute nichts anderes siehst als diesen Jesus. An diesen Gott glaubst, der die Arme ausbreitet und sagt: ich bin für dich da. Der deine Einsamkeit kennt, der deine durchweinenden Nächte vielleicht kennt und der dir sagt: lege deine Sorgen Alles, was du hast, leg sie in meine Hand. Alles, was du nicht verstehst heute, alles, was in deinem Kopf dich kaputt macht, leg es ab, ich verstehe dich. Er hing am Kreuz. Manche haben schon mal gesagt, warum diese brutale Geschichte, warum so viel Blut, warum so viel Leid, warum muss Gott das alles machen? Aber wir begegnen hier nicht einem grausamen Ritual irgendwie oder einem grausamen Gott, der seinen Sohn hinrichten möchte. Wir begegnen hier einer tiefen Liebe und Sehnsucht nach dir. Das ist eine unbegreifliche Liebe, die wirst du von keinem Menschen bekommen. Und weißt du was, ich kann das nicht verstehen, sehr oft. Ich kann das nicht verstehen, was hier Gott tut, sage ich ganz ehrlich. Ich lese das, ich vertraue ihm, aber ich kann das oft nicht verstehen, warum er das für mich tut. Vielleicht kann ich das nicht verstehen, weil es nichts Vergleichbares auf dieser Welt gibt, dass jemand für meine Sünden stirbt, für mich stirbt und dann aufersteht und mich annimmt. Wobei er für meine Schuld starb. Aber er nimmt mich an und sagt, so sehr habe ich dich lieb. Gott wird Mensch. Er stirbt und wird auferweckt. Er durchbricht den Tod für allemal. Warum? Weil er nicht ertragen kann, dass du in die Hölle kommst. Er kann nicht ertragen, dass du in Sünde lebst. So tief liebt er dich. Es ist keine Geschichte von einem rachsüchtigen Gott, sondern Gott selber ist hier, der in Jesus kommt. Wisst ihr, wir lesen, das ist eine interessante Begegnung. Vor kurzem hat mir eine Person gesagt, wir haben gesprochen und sie sagte mir, ja, was ist mit Jesus? Also warum sagst du, es ist Gott? Er steht doch, Jesus, und Jesus hat doch nirgendwo gesagt, dass er Gott ist. Warum behauptest du das? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, lass uns doch einfach den fragen, wenn wir das nicht verstehen in der Bibel, lass uns doch einfach den fragen, zu denen Jesus gesprochen hat. Denn sie haben das ja wohl richtig verstanden, oder? Und diese Menschen sagen, wir lesen in Johannes 10, 33, sie wollen ihn steinigen und dann antworten sie ihm und sagen, nicht wegen guter Werke wollen wir dich steinigen, sondern wegen Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Nicht weil er gute Dinge gemacht hat, haben die gedacht, oh, das muss Gott sein. Nein, sondern weil Jesus gesagt hat, er ist Gott. Und sie sagen, weil du es sagst, wollen wir dich steinigen. Also sagt niemals, Jesus hat niemals gesagt, er ist nicht Gott. Er sagt das an jedem zweiten Satz und beweist das. Aber oft hat er es gesagt und die Menschen haben es gehört. Im Gekreuzigsten, der ewige Gott breitet seine Arme aus und kommt zu dir. Er gibt sich selber für dich. Diese Begegnung schenkt uns die Bibel mit Hiob, einfach in diesem Leid, wie Gott ihm begegnet und in Jesus Christus. So stark sieht Gott deine Nöte und geht dir nach in deinem Leben. Und diese Geschichte steht in der Bibel nicht umsonst. Paulus erlebt ungefähr das Gleiche und Paulus sagt in 2. Korinther, Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unser Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Weißt du, wenn du etwas erlebst und erlebst einfach, dass Gott dich getröstet hat, dass er da war für dich, und dann siehst du, dass deine Schwester im Glauben oder dein Bruder auch leidet, dann tröste, wenn es geht, ihn damit. Schweige erstmal, sei bei der Person, weine und traue mit ihnen. Aber wenn die Person anfängt, über Gott zu reden, dann sag einfach, wie das in deinem Leben war, wie du dich gefühlt hast und dass du dich einfach blind an Gott gehalten hast und Gott gelobt hast. Deswegen lädt uns die Bibel zu Jesus ein, ans Kreuz ein, weil er gelitten hat, weil er dich verstehen kann. Er kennt deinen Schmerz. Ich habe auf vieles keine Erklärung in der Bibel. Auf sehr viele Dinge habe ich überhaupt keine Erklärung. Aber weißt du, heute habe ich einen Auftrag, warum ich das predige. Ich habe einen Auftrag, dir zu sagen, dass Gott mit dir in einer Verbindung leben will und möchte. Er möchte mit dir jeden Tag leben, jede Minute leben. Er sehnt sich danach. Im Leben und im Sterben will er dir ganz nah sein. Ganz nah wie kein anderer. In Freude und in Leid. Er will dich halten. Er will nicht fern sein und sagen, schreib mir einfach, wie es dir geht. Er will dich halten in diesem Moment. Er will dir ganz nah sein. Und wisst ihr, darum feiern wir jeden Monat auch Abendmahl. Darum, das ist kein frommes Ritual, was wir hier aufbauen und sagen, ach, lass uns, sieht ganz nett aus, wenn wir das machen. Nein, darum feiern wir diesen Abendmahl jedes Mal, weil es eine lebendige Erinnerung ist, Jesus trägt mich, Jesus hält mich, Jesus ist für mich gestorben, für meine Schuld. Er hat mich angenommen, ich gehöre ihm. Das ist so ein schöner Satz, der mir durch Knochen und Mark geht, wenn ich sage, ich gehöre ihm. Und er hat Recht mit dem, was er in meinem Leben tut, mit allen Dingen. Er hat das Recht, es zu tun, auch wenn ich das nicht verstehe. Und genau dafür gibt es diese Gemeinde übrigens. Also jeder, der uns zuhört, ich möchte sagen, dieses Haus ist nicht ein Gebäude aus Stein und Holz einfach. Es ist ein Ort, an dem diese Wahrheit gelebt wird, dass es Jesus gibt und dass wir seins sind. Ein Ort, an dem wir Woche für Woche zusammenkommen, um uns gegenseitig auch daran zu erinnern. Um zu sagen, Alina, Gott ist da. Wir gehören ihm. Ist das nicht toll? Lass uns ermutigen und jedes Mal das einander sagen. Ja? Oder sagen, Rita, Gott ist unser Herr. Lass uns freuen und ihn feiern jedes Mal. Lass uns ihn loben. Das ist eine Ermutigung. Jesus lebt und er möchte in deinem Leben wirken. Wir reden von ihm, weil er der Mittelpunkt dieses Hauses ist. Deswegen gibt es uns, damit Menschen hier ihre Hoffnung hören und finden. Jesus Christus, damit sie den lebendigen Gott begegnen dürfen. Und vielleicht noch ein kurzer Tipp, den ich schon gesagt habe, an jüngere Leute unter uns, die noch nicht viel Leid erfahren haben. Studiert bitte, schreibt euch das auf, studiert Gottes Wesen, damit ihr gute und richtige Vorstellungen habt von der Macht und von der Liebe Gottes in eurem Leben. Damit irgendwann, wenn etwas in eurem Leben kommt, damit ihr nicht die Frage euch stellt, warum lässt Gott das zu, sondern damit ihr fragt, Jesus, wozu passiert das? Oder zu was möchtest du das in meinem Leben einsetzen? Zeig mir das bitte. Aber wenn du Jesus noch nicht kennst, uns gerade vielleicht zuhörst oder hier sitzt, dann möchte ich dir einfach etwas ans Herz legen. Ich möchte für dich beten, dass diese Botschaft ja dich erreicht, dass du sie wirklich ernst nimmst. Komm zu Jesus. Mit deiner ganzen Last. Komm einfach zu Jesus mit allem, was du hast. Versuche nicht erstmal besser zu sein, etwas zu verbessern in deinem Leben. Komm zu Jesus und leg alles ab, was du hast. Komm so, wie du bist, zu Jesus. Nicht, ich muss mich erstmal bessern, um irgendwie so passend zu sein. Nein, komme so, wie du bist. Jesus wird dich verändern. Nicht diese Gemeinde wird etwas an dir tun. Ich werde was an dir tun. Jesus wird dich verändern. Deswegen komm so, wie du bist, mit deiner Last, mit deinen Nöten, mit deinen Wunden, mit Vergangenheit und leg alles auf Jesus ab. Fang neu an. Du bist hier willkommen. Vor allem, weil Gottes Herz und Arme offen sind für dich. Er lädt dich ein. Möge Gott dich heute ganz nah segnen und ganz nah bei dir sein, dich tragen und mögest du ihm auch vertrauen in schwerer Zeit. Amen.